Deutschlandfunk.
Möchtest du erst noch vielleicht von mir mal da ein bisschen gestreichelt werden? Möchtest du, dass ich die hier und dort anfasse? Das ist etwas, das viele Frauen gar nicht kennen. Zumindest ist es eine Erfahrung, die ich immer wieder mache. Und naja, etwas zynisch könnte ich jetzt sagen, das ist ja mein Geschäftsmodell, ja, weil die Männer alle so schlecht zu ihren Frauen sind, kommen sie dann zu mir.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Gero Simone.
Tag, Leute. Zwei Stunden mit ihm kosten 200 Euro, es sei denn, du willst mit ihm Sex haben. Dann kosten zwei Stunden 300 Euro. Dafür verspricht er seinen vor allem weiblichen KundInnen zwischen 23 und 78 Jahren aber auch Ausdauer, absolute Diskretion und dass sie komplett im Mittelpunkt stehen, vor allem sexuell. Und bei ihm ist auch noch spannend, auf die Idee Callboy zu werden, hat ihn seine Freundin gebracht. Die zwei sind immer noch zusammen und er sagt sogar, das hat unsere Beziehung stärker gemacht. Warum das so ist, was die Vorteile sind, mit 49 Jahren Callboy zu sein und warum eine Anfang 20-Jährige ihn gebucht hat, um mit ihm ihr erstes Mal zu haben, das erzählt er euch jetzt selbst. Hallo Noah Leo Lasalle.
Grüße dich, hallo. Freue mich hier zu sein bei dir und bin gespannt auf unser Gespräch.
Du bist seit mehr als 5 Jahren Callboy oder Escortmann. Ich zitiere mal ein paar von deinen KundInnen. Die haben geschrieben, Noah ist nicht nur ausgesprochen gut aussehend und sexy, sondern auch zärtlich, einfühlsam und sehr ausdauernd. Durch ihn habe ich den Spaß im Bett wiederentdeckt, hoffe auf ein baldiges Wiederspüren. Was ist das für ein Gefühl, wenn du sowas liest, wenn dir KundInnen sowas schreiben?
Das seufze ich erstmal ein bisschen, weil mich das auch so ein bisschen verlegen macht. Ich glaube, das liegt dann natürlich auch so ein bisschen am eigenen Naturell. Ich kann mit vielem, glaube ich, ganz gut umgehen. Am schlechtesten, glaube ich, tatsächlich mit Lob. Aber es freut mich natürlich wahnsinnig. Mhm. Auch das, was du jetzt da inhaltlich vorgelesen hast, diese Kritiken sind tatsächlich alle echt, die man da im Netz finden kann, also die ich kenne. Und das ist dann schon auch wirklich ein richtig gutes Gefühl, auch als Mann, sorry, muss man einfach so sagen. Mhm. Ich denke, es ist aber halt auch, da wir hier ja über einen professionellen Zusammenhang sprechen, es ist einfach auch eine wunderbare Bestätigung, dass das, was man macht, bei Menschen, bei Frauen gut ankommt und ihnen offenkundig etwas bringt, was sie sich lange gewünscht oder ersehnt haben und was ihnen gut tut. Und das fühlt sich auch für mich wieder rundum gut an.
Das klingt nach einem Traumjob, Noah.
Ja, ich bin einerseits wirklich jeden Tag immer wieder aufs Neue begeistert, ob der Abenteuer, den man da erleben kann, ob der Begegnungen, ob dieser unglaublich intensiven und kompakten Art, Menschen kennenlernen zu dürfen, auch in all ihren, mit all ihren Facetten, mit all ihren Problemen, Schwierigkeiten, aber auch schönen Dingen. Und andererseits ist es aber halt tatsächlich auch ein ziemlich harter Job, da mag jetzt der eine oder die andere schmunzeln, aber man muss sich ja immer
wieder...
Ach so,
wegen hart meinst du jetzt?
Auch das ist ein Aspekt, den man mit berücksichtigen muss.
Da aber kommen wir noch zu.
Ja, nicht, die Kunst ist ja nicht einfach mal so irgendwie mal vielleicht mit jemandem Sex zu haben oder mit jemandem eine gute Zeit zu haben. Mhm. Die Kunst ist es, dann genau auf den Punkt, auf die Stunde, wenn es sein muss, auf die Sekunde, so hinzubekommen, dass es für das Gegenüber passt. Und das ist eigentlich das, was nicht so einfach ist. Ich meine, wenn jemand gut drauf ist, glaube ich, kann er den Job auch machen. Aber wenn man halt auch mal eine schwächere Phase hat oder sich nicht so gut fühlt oder einfach mal keinen Bock auf gar nichts hat, auch dann ist man ja irgendwie verabredet auf ein Date. Und dann es hinzubekommen in diesem Job, wo ich ja nicht einfach sagen kann, ich habe jetzt mal Kopfweh oder mir geht's nicht so gut oder ich lasse mich krank schreiben oder so. Das ist die eigentliche Kunst dabei und das auch immer wieder zu schaffen, ist eine ziemlich, ziemlich große Kraftanstrengung. Und deswegen würde ich sagen, Traumjob, klar, ja, das ist etwas unglaublich Exklusives und Besonderes, dass man da sich hinein hat begeben können und auch es weitermachen kann. Andererseits, es ist kein leicht verdientes Geld und kein leichter Job. Es ist etwas auch, wo man auch nach einer Weile spürt, dass es einen gewissen Verschleiß gibt, ob der kurzen Nächte, ob des vielen Unterwegsseins und so weiter und so weiter. Also Traumjob ja mit Einschränkungen, würde ich sagen.
Es ist ja so gesehen auch noch so eine Art Nebenjob. Also du hattest auch schon einige leitende Funktionen in anderen Berufen. Das lassen wir anonym, genauso wie auch deinen echten Namen. Aber du hast gerade gesagt, es sind so die Abenteuer, die den Job so reizvoll machen. Was würdest du sagen, war bisher, wenn du so zurückdenkst, was ist dir so besonders im Kopf geblieben? Was war so dein Job, wo du sagst, boah, das war so ein aufregendes, abgefahrenes Abenteuer, was ich da erlebt habe?
Sagen wir mal so, ich glaube, das Verrückteste war möglicherweise tatsächlich aber so eine Dreierkonstellation, und zwar auch deshalb, weil es so in vielerlei Hinsicht eine verrückte Geschichte war, auch so mit Vorurteilen, die ich selber hatte und die dann ganz anders, wo die Realität ganz anders aussah. Also die Geschichte geht ganz kurz so. Mhm. Ich bekam eine Anfrage aus einem osteuropäischen Land, das weiter weg ist und wo ich erst gedacht habe, das ist so ein üblicher Fake-Anruf oder Fake-Anfrage oder irgendwie sowas. Ja, und dann stellte sich aber tatsächlich raus nach meinem ersten Misstrauen, dass sich dahinter ein Ärztepaar verbarg. Das war in einer europäischen Großstadt einer der luxuriösesten Hoteltürme. Mhm. Dort eine der teuersten Suiten. Es nannte sich die Black Suite, die, ich glaube, mehrere tausend Euro gekostet hat pro Nacht.
Oh, wow.
Alles mit schwarzem Stein. Also ich kam mir vor wie so einer Filmkulisse von James Bond so ungefähr.
Ich habe gerade, wo du es sagst, ich habe gerade auch original an James Bond gedacht.
Ja. So ungefähr kam ich mir da wirklich
du
vor.
Du siehst auch ein bisschen so aus, dann, also so optisch. Ne? Der James Bond ist ja auch, so wie in deinen Rezensionen steht, James Bond ist auch sexy, zärtlich, einfühlsam und sehr ausdauernd.
Du machst mich auf was aufmerksam, was mir noch gar nicht so aufgefallen ist. Wahrscheinlich ist da was dran. Jedenfalls, sie holte mich unten ab, brachte mich hoch. Er saß so relativ gelangweilt auf einem riesigen Ledersofa, daddelte am Handy rum. Und dann meinte sie, ja, wir beide, also die Frau und ich, gehen jetzt mal da schon mal rüber auf das Bett. Das war wie auf einer Bühne erleuchtet, also wirklich fast schon gespenstisch ein bisschen. Mhm. Und dann haben wir so angefangen, uns zu vergnügen. Und dann hat sie gesagt, er kommt schon noch mit dazu, wenn er Lust hat. Und wenn er nicht, dann nicht, also ungefähr. Jedenfalls, er kam dann mit dazu. Und dann haben wir uns dann zu dritter vergnügt. Sie meinte dann plötzlich, so, sie hätte jetzt einen Wunsch. Es war vielleicht so gerade eine halbe Stunde vorbei. Mhm. Also ihr Wunsch sei, dass ihr Mann und ich parallel zum Höhepunkt kommen, und zwar auf ihre Brüste. So.
Ah, okay.
Dann habe ich mir gedacht, okay, was wird das denn jetzt? Und vor allem auch, ich meine, das ist auch so eine Sache, kannst du auf Kommando alles oder nichts oder nicht oder so?
Ja, das und jedenfalls. Dann noch mit jemand anders noch gleichzeitig.
Und dann noch mit jemand anders. Und dann war aber das Ding, dass ihr Mann und ich, wir haben das so dermaßen perfekt synchron hinbekommen, als wenn wir das monatelang geübt hätten oder so.
Ja.
Und wir, ja, so, das war dann das. Und dann aber, und deswegen war die Geschichte aber auch so skurril. Dann sagt sie, ja, okay, wunderbar, das war jetzt alles schön. Und sie geht jetzt in die Dusche. Und ich so, ja, und ich? Ja, ich kann dann auch duschen, sagt sie. Und ich sage, wir haben gerade eine halbe Stunde rum. Meine Mindestbuchdauer ist 2 Stunden. Meint sie, nee, sie müssen gleich weiter zum Restaurant und wir haben noch ein Problem mit ihrem Gepäck und so.
Aha.
Jedenfalls, ich war dann vielleicht nach 40, 45 Minuten wieder aus diesem Luxus-Hotelturm draußen, in einer, ich glaube, es war so eine neblige, kalte Novembernacht.
Ja, ja.
Stand. Du stehst also nach dieser Dreiviertelstunde wieder auf der Straße und denkst dir echt, was war denn das für ein Film jetzt?
Kompletter Fiebertraum, oder? Also ja, hast du dich gekniffen mal?
Also in der Tat fragt man sich, ob das alles echt ist manchmal. Und es war tatsächlich echt. Und wenn ich so wegen der Gesamtkonstellation denke, ich war das so eine der verrücktesten Geschichten, die passiert ist.
Ja, das klingt wirklich nach Abenteuer. Ich finde es halt so spannend. Wir hatten ja auch ein Vorgespräch. Da hast du halt auch gesagt, es gibt so eine weite Range von Leuten, die zu dir kommen. Also du bietest ja deine Dienste an für Frauen, aber auch für Paare, wie wir jetzt gerade ja gehört haben. Da war alles mit dabei, von Leuten, die 78 sind, bis hin zu einer Frau, 23 Jahre, die ihr erstes Mal in einem kontrollierten Rahmen stattfinden lassen wollte. Wie ist es denn dazu gekommen? Was hattest du da so für ein Feeling bei?
Also da, wie du sagst, es war eine Anfrage von einer jungen Frau, die auch gleich sagte, sie sei 23 und habe noch niemals Sex gehabt. Und sie kam vom Land und sagte dann wörtlich, sie möchte jetzt nicht, oder sagte, ich möchte nicht in die nächste Dorfdisco gehen und dort den nächsten betrunkenen Bauernburm mit nach Hause nehmen, der nach 3 Weißbier nicht mehr weiß, was er tut. Mhm. Sondern ich möchte, dass das jemand macht, der Erfahrung hat, mit dem ich das alles absprechen kann, der auch ganz bewusst auf mich eingeht und so weiter und bei dem ich eine ganz, ganz hohe Gewährleistung, Garantie habe, dass dann mein erstes Mal etwas ist, an das ich mich gerne zurückerinnern werde, weil es schön wird.
Und weil es einfach so, dann in einem Safe Space ist, ne?
Genau das wollte sie haben. Das hat sie bewusst aufgebaut und da muss ich eigentlich auch echt jetzt sagen, auch als Dienstleister, ich gratuliere zu dieser wohlüberlegten und guten Entscheidung, nicht nur, weil ich ja derjenige bin, der da auch mit beteiligt ist, sondern ich meine, wie oft ist denn ein erstes Mal nicht optimal? Ja, wie viel wird da kaputt gemacht, was Leute dann oft ihr Leben lang mit sich herumtragen, was eine schlechte Erinnerung, manchmal vielleicht sogar ein Trauma wird oder so.
Mhm.
Und du fragtest aber gerade, wie ging es denn mir, als die mich gefragt hat? Und da kann ich dir ganz klar sagen, mein erster Gedanke war jetzt nicht nur, Was für ein toll, ich habe wieder einen Auftrag. Ja, oder ein toller Auftrag, interessanter Auftrag. Das Gefühl, den Gedanken hatte ich natürlich auch. Aber der entscheidende war für mich, glaube ich, eher der, dieses Wow, was für eine Verantwortung. Ja, weil aber ein erstes Mal gibt es halt im Leben nur ein erstes Mal. Und da kommt jetzt jemand und vertraut mir das an, legt es mir regelrecht zu Füßen, wenn man so will. Ja. Und da finde ich schon, dass es dann auch mein Part ist, mir sehr genau Gedanken zu machen, wie gehe ich damit um, wie gehe ich in die Situation rein, damit ich dann auch ihr gerecht werde, der Situation gerecht werde, wie kann ich es schaffen, nochmal besonders sensibel auch zu sein, besonders einfühlsam auf sie einzugehen und so weiter.
Aber wie hast du das denn dann gemacht?
Das ist eine Frage der Konzentration, das ist eine Frage aber auch natürlich eines sehr genauen und präzisen Vorgesprächs. Und dass ich das mache, was ich aber immer mache, was ich, wenn ich zu einem Date gehe, nur halt noch viel, wie soll ich sagen, noch viel engagierter und konzentrierter, nämlich halt ganz genau zu überlegen, wie kommst du zu ihr hin in einem möglichst optimalen Zustand? Also sowohl körperlich als auch mental. Das bedeutet, man sollte halt so gut es geht frei sein im Kopf. Man sollte jetzt auch nicht irgendwelche Anspannungen mit sich herumtragen. Man sollte sich da wirklich voll und ganz drauf konzentrieren können. Und man sollte dann halt auch körperlich in einem Zustand sein, wo man einfach sagt, ich muss jetzt nicht groß nachdenken mit mir. Ich bin einfach der optimale Mensch, Partner, Mann für sie jetzt gerade.
Und wie war es dann für sie? Was hat sie dir im Nachhinein dann gesagt?
Bei diesem Mal war das so, dass es wirklich ein richtig smoother, schöner, wunderbarer Termin war, weil sie war erstmal sehr schüchtern am Anfang und am Ende, also sie hat bei den Kritiken, die du gelesen hast, ist sie eine mit, die da auch eine geschrieben hat. Ah, und ja. Sie hat da geschrieben, es sei ein unvergessliches Erlebnis für sie geworden. Insofern, da ist wieder die Frage von ganz vom Anfang, da bin ich natürlich auch wirklich stolz drauf, dass das so ist. Nicht, weil ich jetzt so der dollste aller Hechte bin, sondern weil es mir gelungen ist, dieser jungen Frau, die ich auch mag und die ich respektiere, offenbar ist genau so das gebracht zu haben, was sie sich gewünscht hat.
Ja, voll gut. Und wertvoll auch, was du da für eine Arbeit leistest. Das Besondere bei dir, muss man auch dazu sagen, ist, du bist ja gar nicht so unbedingt von alleine darauf gekommen, Escortmann zu werden oder Callboy, sondern das hatte vor allem deine Freundin zu verantworten, mit der du heute auch immer noch zusammen bist. Das musst du auf jeden Fall noch einmal erzählen. Das finde ich super spannend.
Also dazu darf man wissen, ich bin, wie du gerade sagst, ich bin seit vielen Jahren mit meinem Lebens- und Lieblingsmenschen zusammen und will das auch weiter und für immer so bleiben. Und wir saßen eines Morgens beim Frühstück und lasen Zeitung, also so eine richtig altmodische Papierzeitung noch. Und in der befand sich ein Interview mit einem Callboy-Plattformbetreiber. Und der sagte interessante Dinge, wie dass er also nicht, dass diese ganzen Klischees, die man da so hat, was dieses Gewerbe angeht, dass die nicht stimmen würden und dass er immer auf der Suche nach Männern sei, die dafür geeignet seien. Aber da kämen immer nur so die bisschen die Kraftlackerl, die Muskelberge aus dem Bodybuilding-Studio oder auch die etwas allglatten Verführertypen, die sich einbilden, dass die Frauen alle auf sie abfahren. Er sagt aber, nein, so sei das nicht und so weiter und so fort. Ich finde das interessant, schiebe ihr das Interview rüber am Frühstückstisch und sage, ohne jeden Hintergedanken, schau mal, was der da sagt, das ist interessant. Und dann schaut sie kurz drüber über das Interview und sagte dann den Satz, und damit begann dieses ganze Abenteuer für mich. Sie sagte tatsächlich, das wäre glatt was für dich.
Krass, so ganz spontan einfach.
So ist meine Erinnerung, ja, dass das ganz spontan an diesem Frühstückstisch so passierte. Und ich war erstmal wirklich habe gefragt, wie meinst du das jetzt ernst oder wie, was passiert dann mit uns und so. Und dann haben wir da, das mussten wir natürlich dann noch auch etwas genauer besprechen. Und ich habe vor allem auch gesagt, du, der nimmt mich doch nicht, ich bin doch überhaupt nicht der Typ dafür. Also jetzt unter uns wieder mal gesagt, ich habe einen Großteil meines Lebens damit verbracht, in dem Bewusstsein, dass ich eher nicht der Frauentyp bin als andersrum oder dass Frauen sich gar nicht so für mich interessieren würden und überhaupt. Und dann habe ich mich tatsächlich aber einfach mal eher so aus Spaß mal beworben. Das ist ein recht aufwendiges Verfahren, da muss man erst ein Formular ausfüllen, dann gibt es noch ein Anschreiben, dann gibt es noch ein Bewerbungsvideo und solche Sachen. Und ich fand dann jeden Kontakt, den ich dann dort hatte, und zwar relativ schnell angenehm und stellte auch fest, dass man offenbar gleich der Meinung war, ich bin dafür geeignet und sollte einfach mal loslegen. Mhm. So dass es zu meinem eigenen Erstaunen war ich dann, ich glaube, es dauerte so 10 Tage oder irgendwie sowas, und schon war ich plötzlich auf dieser Plattform drauf. Ach, krass. Und dann ging das los.
Und hat deine Freundin das bereut dann in dem Moment, wo es dann wirklich so konkret geworden ist?
Also ich glaube, der kritischste Punkt war tatsächlich das erste Mal in dem Kontext. Und nach diesem ersten Mal kam ich dann nach Hause und sie meinte tatsächlich auch, es habe so ein wenig gezogen in der Magengegend, also so ein bisschen auch dieses ungute Eifersuchtsgefühl und so. Und daraufhin war ich dann etwas erschrocken und meinte eben, dann müssen wir jetzt ganz dringend reden. Und sie weiß auch bis heute ganz genau, dass ich das absolut ernst und ehrlich meine, wenn ich sage, so, wenn das bei uns nicht mehr funktioniert, dann ist von jetzt auf nachher Schluss mit diesem Job. Mhm. Das ist erstmal auch eine ganz wichtige Basis für unser gegenseitiges Vertrauen. Mhm. Jedenfalls, es stellte sich dann heraus bei dem Gespräch damals, dass es für sie vor allem die Ungewissheit war, dass sie nicht genau wusste, wie geht's mir da, was passiert da, wie auch immer. Und da sind jetzt in dem Fall ist nicht explizite sexuelle Details gemeint, sondern eher so, wie läuft die Begegnung ab? Ist das möglicherweise vielleicht auch irgendwie bedrohlich? Man begibt sich ja irgendwie so in so eine Blind-Date-Situation mit jemandem, den man gar nicht kennt. Mhm. Und ist das dann wirklich die Person, die einen da angeblich bestellt hat und wie auch immer? Das kann ja durchaus auch ein bisschen gefährlich sein. Jedenfalls, ich habe ihr dann geschildert, wie diese erste sehr gute Begegnung, dieses erste sehr gute Date ablief. Und dann hat sie gesagt, jetzt passt das für sie wieder, jetzt wo sie wusste eben, wie es mir dabei ergangen war. Und ich glaube, dass das auch generell so ein bisschen unser Thema ist. Wir sind so gut miteinander, dass wir, glaube ich, dem Partner alles gönnen und alles mitmachen, solange wir sicher sind, dass es ihm gut geht. Ah ja. Und das trägt uns tatsächlich bis heute. Und, klingt ein bisschen verrückt, aber ist so.
Nee, das kann ich nachvollziehen. Wie hat denn so deinen Job als Callboy dann so eure Beziehung verändert?
Ich glaube sogar, dass sie uns das, also seit längerem formulieren wir das beide so, dieser Job, dieser Callboy-Job, den ich da habe, ist etwas, das uns gar nicht mehr belastet, das wir bearbeiten müssten, sondern etwas, das uns, glaube ich, sogar noch stärker macht. Mhm. Einfach auch deshalb, weil ich so viele intensive Begegnungen habe und dann aber auch immer wieder umso dankbarer sozusagen in meinen Heimathafen heimkehren kann und darf. Mhm. Und ihr das auch nach Möglichkeit sage, das ist ja auch so ein Männerding, Männer sollten sich immer wieder mal daran erinnern, dass sie das, was sie vielleicht sogar fühlen, auch mal aussprechen sollten gegenüber ihrer Liebsten. Mhm. Da bemühe ich mich so gut, wie es geht. Und das hört sie von mir eben so oft ich dran denken mag, also oft, dass ich erstens da sehr dankbar für bin, dass sie das so mitträgt und dass ich aber auch umso genauer weiß, wo ich zu Hause bin. Und
du weißt es dann mehr zu schätzen, oder was ist das?
So, Ding? Ja, sehr gute Formulierung. Ja. Okay. Ich weiß es vielleicht noch besser zu schätzen als schon, weil ich einfach weiß, was für eine großartige Frau, auch für eine selbstbewusste und souveräne Frau ich da habe.
Und wahrscheinlich müsst ihr zwangsläufig dann auch die Kommunikation hochfahren, was ja generell auch sehr gut ist für Beziehungen. Ne? Weil es ist ja wichtig, ständig abzufragen, wie geht's dir gerade damit? Na, ihr habt das vielleicht jetzt gerade so an Haken dran gemacht, aber ja bestimmt in der Anfangszeit öfter darüber geredet, und wenn ihr halt gewohnt seid, viel und gut darüber zu sprechen, dann ist das natürlich für eine Beziehung total gut.
Ich denke ja, das ist auf jeden Fall ein Aspekt, und ich glaube, am Anfang ergibt sich das ja eher schon von alleine, allein schon durch den Neuigkeitsaspekt. Die Kunst ist dann eigentlich, sich das auf lange Sicht immer noch vorzunehmen und immer wieder zu erinnern, hey, ich bin jetzt zwar schon ein paar Jahre in diesem Job und jetzt kenne ich schon dieses oder jenes auch, aber immer wieder noch zu sagen, hey, wie ist es dir gegangen, wo ich weg war? Hey, hallo, hast du irgendwelche Fragen? Ist dein Bauchgefühl noch okay? Das auf lange Sicht zu machen, das ist, glaube ich, die Kunst dabei, weil wie auch in einer, wie soll ich sagen, wie auch in einer langjährigen Ehe oder so etwas, die Routine ist da oft das Tödlichste da dabei. Und das ist dann so die bewusste Arbeit, die ich und sie, ich etwas mehr als sie natürlich zu Recht, zu leisten habe, damit wir da nicht doch sich irgendetwas einschleift, was unter uns dann ungut ist.
Mhm. Ich zitiere nochmal eine Kundin von dir, die Verena, die hat geschrieben, dass mein Bedürfnis dabei im Mittelpunkt stehen darf, ist eine Erfahrung, an die ich mich gerne gewöhnen möchte. Ich habe dabei so gedacht, ich weiß nicht, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich kann mir vorstellen, dass einige Kundinnen von dir, gerade wenn ich das so lese von Verena, eher so männerorientierten Sex gewöhnt sind. Ne? Also sobald der Mann kommt, ist vorbei. Sex vor allem Penetration und vielleicht nur maximal, weiß ich nicht, ein bisschen vorher so als Vorspiel noch was anderes, Oralsex etc. Hast du so das Gefühl, dass sich bei deinen Kundinnen da sowas verändert, wie die über Sex nachdenken oder dass sie jetzt auch mal dran sind?
Absolut. Also viele sind ja schon auf der Suche nach so etwas und manche stellen es dann plötzlich überrascht und erstaunt fest, dass das für sie selber auch ein wichtiger Punkt ist. Mhm. Nämlich, dass sie das Recht haben, auch, gerade auch als Frauen, ihre Sexualität zu definieren, einzufordern, auch an ihren Partner Forderungen zu stellen, also Forderungen in Anführungszeichen, in dem Sinne, dass sie einfach mal sagen, das hätte ich gerne, das hätte ich gerne, vielleicht nicht so gerne und so weiter. Jedenfalls dieses Ding, dass Frauen das Gefühl haben, sie stehen gerade nicht im Mittelpunkt oder sie sind nicht das Erste, was im Blickfeld ist. Ich glaube, da gibt es wirklich ganz, ganz viele und das ist das fast so ein bisschen, würde ich mal so sagen, die Botschaft an die Männerwelt da draußen. Mhm. Also ich stelle tatsächlich in diesem Job immer wieder fest, wie wahnsinnig schlecht viele Männer leider ihre Frauen behandeln oder ihre Freundinnen behandeln.
Was meinst du damit?
Das ist das Übliche von mangelnder Aufmerksamkeit, Lieblosigkeit bis hin zu Gewalt und ganz Schlimmem auf der einen Seite und speziell beim Sex, dass Männer ganz oft, wenn sie das Gefühl haben, hey, heute geht was, heute gehen wir zusammen in die Kiste, dann denken die plötzlich nur noch an sich und glauben dann auch, dass gegenüber ihre Freundin, ihre Frau finden das von alleine genauso toll wie sie selber gerade. Und das ist aber nicht so. Das ist ein anderer Mensch mit eigenen Empfindungen und der hat seine eigenen Bedürfnisse. Und da als Mann zu sagen, Moment, ich bremse mich jetzt mal, Klammer auf, am besten noch im Kontext damit, dass man selber das auch als für sich selber als befriedigend und als große Freude empfindet, wenn man dem Gegenüber etwas Gutes tun kann oder sich auf es einstellen kann. Das zu sagen und bewusst sich auch zu bremsen und vielleicht auch zu fragen, möchtest du erst noch vielleicht von mir mal da ein bisschen gestreichelt werden? Möchtest du, dass ich die hier und dort anfasse? Das ist etwas, das viele Frauen gar nicht kennen. Ja, klingt jetzt banal und vielleicht ein bisschen überspitzt, aber ich befürchte, es ist tatsächlich so, zumindest ist es eine Erfahrung, die ich immer wieder mache. Und naja, etwas zynisch könnte ich jetzt sagen, das ist ja mein Geschäftsmodell, ja, weil die Männer alle so schlecht zu ihren Frauen sind, kommen sie dann zu mir. Mhm. Aber ich sehe da auch so ein bisschen jetzt auch durchaus in einem Gespräch hier zwischen uns meine Aufgabe da drin, das so weiter zu vermitteln, weil ich bin tatsächlich in diesem Job jemand, dem sich die Frauen dann halt öffnen. Also du glaubst auch nicht, wie oft in Gesprächen, auch bei Gesprächen im Bett, mit mir da geweint wird, weil sich plötzlich die ganzen Schleusen öffnen, weil alles rausbricht, was oft Jahre und Jahrzehnte lang aufgestaut war und so weiter. Und deswegen finde ich es eigentlich eine wunderbare, weil so einfache Botschaft und die Männer sollten es halt wirklich auch einfach mal annehmen und versuchen umzusetzen, vielleicht auch einfach nur auch nur wenn sie einfach fragen, was hättest du denn gern und dann versuchen, sich nach der Antwort zu richten. Also einfach mal sich nicht beim Sex immer nur an die erste Stelle zu setzen und zu glauben, wenn ich selber als Mann einen Orgasmus hatte, dann ist die Nummer gut, sondern dass man da noch einen Menschen mit dabei hat, auf den man eingehen kann. Ja, und es macht wahnsinnig Freude. Auch ich, das ist ja meine Hauptrede. Es macht uns als Männern wahnsinnig Freude, auf Frauen einzugehen und mit ihnen zusammen unsere Körper zu erleben. Klingt das auch so ein bisschen abgehoben, fast esoterisch, aber allein mal das als Einstellung anzunehmen, ja, das bewegt wahnsinnig viel.
Aber wenn du jetzt auch so sagst, dass du da so sehr intensive Gespräche hast, dass sich die Frauen dann manchmal vielleicht sogar zum ersten Mal so richtig öffnen, dass sie auch weinen, also ich stelle mir das auch dann auf einer mentalen Ebene wahnsinnig anstrengend vor, für dich, das dann auch alles aufzufangen und abzufangen, das nicht mit nach Hause zu nehmen, da wieder eine Distanz von zu kriegen und so. Wie gehst du damit um?
Ich glaube, dass mir dabei ein paar Dinge zugutekommen. Das eine ist so mein etwas höheres Alter. Also ich glaube, dass es in der Tat einfacher ist, mit so vielen oft auch wirklich schwierigen Geschichten umgehen zu können, wenn man schon etwas Lebenserfahrung mitbringt, durchaus beruflich, aber auch privat. Dann eben das andere, dass ich eben genau weiß, wo mein Lebensmensch ist und dass ich mich mit dem über alles austauschen kann, wenn ich das möchte. Mhm. Und dazu habe ich mir dann bewusst dazu noch ein kleines Netzwerk im privaten Freundes- und Freundinnenkreis geschaffen, wo ich mich sozusagen bewusst geoutet habe, weil ich sozusagen einen Kreis haben möchte von Leuten, bei denen ich weiß, ich kann auch selber mal über Dinge reden.
Die, also geoutet, die dass belasten. Du Callboy bist, das meinst du, ne?
Ja, das wissen nicht alle. Das ist ja, sag mal, auch so eine Frage wie des Umgangs. Man kann es nicht jedem erzählen, weil es halt leider nicht so akzeptiert ist, wie es eigentlich meiner Meinung nach durchaus akzeptiert werden könnte.
Ja, das ist bestimmt auch anstrengend, ne?
Das kommt auch mit dazu, dass man halt sich immer überlegen muss, manchmal so, Moment, hier darf ich jetzt nicht unbedingt über diesen Job oder Nebenjob sprechen. Mhm. Es ist da durchaus ja auch mal eine kleine Diskriminierung oder ein Stigma mit dabei. Ich meine auch, dass ich hier mit dir nicht über meinen Real Name spreche, dass selbst die Leute hier im Studio, bei denen, wo ich gerade bin, auch meinen echten Namen nicht kennen. Das deutet ja schon darauf hin, dass da noch viel Arbeit zu leisten ist, um Sexwork halt dahin zu bringen, wo sie eigentlich hingehört, nämlich als eine seriöse und komplexe und anspruchsvolle Dienstleistung. Mhm. Also die sie auf jeden Fall sein kann, dass mit dem Begriff auch schlimme Dinge in prekären Situationen, also jetzt weniger in meinem Umfeld, aber dass insbesondere Frauen oft in ausbeuterische Situationen gezerrt werden, ohne Zweifel richtig. Mhm. Aber dagegen sollte man vorgehen und zwar separat und nicht alle in einen Topf werfen. Also du merkst, das ist so ein bisschen auch mein Thema, weil ich das wahnsinnig ärgerlich und eben auch anstrengend finde, dass man sich da immer wieder zu rechtfertigen hat.
Mhm. Dass es nicht einfach als Job wie jeder andere wahrgenommen wird, sondern irgendwie
es
noch
muss
als
ja nicht gleich ein Job
oder was, ne?
Ja, es muss ja nicht gleich ein Job wie jeder andere sein, aber es sollte, finde ich, einfach mal gesehen werden, was Sache ist sozusagen.
Es ist einfach ein wahnsinnig wertvoller Job und viele Klischees und Vorteile sind da einfach nicht angebracht an der Stelle. Was ich mich schon noch gefragt habe, so zu deinem Job konkret, du hast ja wirklich ein breites Spektrum an Leuten da, von 23 bis 78, wie wir gesagt haben. Musst du dich dann manchmal auch überwinden? Also in wie vielen Fällen ist es dann so, dass du auch selber Spaß hast dann am Sex?
Ich glaube, wenn ich mich allzu oft wirklich überwinden müsste, dann wäre ich da nicht richtig in dem Job. Aber natürlich ist es so, dass ich auch als Mann, wie jeder andere auch, sagen wir mal, mein persönliches, wie sagt man, Beuteschema oder sowas habe, wo ich was sage, die finde ich irgendwie toll oder so, rein körperlich. Und nun ist es, glaube ich, einfach in dem Job so, dass wenn es darf kein Thema sein, was Gewicht, Alter oder Körperform angeht. Mhm. Meine persönliche Grenze ist, wenn jemand seine Körperhygiene nicht mehr richtig einhalten kann. Also da gerate ich dann auch an meine Grenze und sage dann, du, irgendwie haben wir ein Problem, über das müssen wir erstmal lösen, bevor wir an andere Sachen gehen können.
Ja.
Es ist so, ich würde sagen, ich habe eigentlich fast immer auch meinen Spaß mit dabei. Aber in dem Sinne, dass ich einfach eine wahnsinnige Freude dran habe, mich auf einen anderen Körper einzulassen, den zu fühlen, den zu spüren. Und ich bin, glaube ich, auch, ich glaube, das hat auch die Texte, die du vorhin vorgelesen hast, die spiegeln das, glaube ich, auch so ein bisschen wider. Ich habe eine wahnsinnige, also ich persönlich, wirklich eine persönliche eigene Freude an einem richtig langen, intensiven, gefühlvollen, emotionalen Sexakt. Mhm. Und das Erstaunliche ist, ganz viele Frauen sehen das eigentlich ähnlich oder beziehungsweise genießen das dann auch, wenn ein Mann so in dieser Art sein kann. Mhm. Nun ist es aber auch manchmal so, dass manche Frauen es ganz anders haben möchten und manchmal ist die Chemie dann auch etwas schwieriger herzustellen und manchmal stimmt sie dann halt auch einfach tatsächlich nicht. Ich sag mal, von 100 Begegnungen, es sollten halt nicht mehr als ein oder zwei dabei sein, wo die Chemie nicht stimmt. Bei allen anderen muss ich als Callboy imstande sein, mich sozusagen auf alle einlassen zu können. Auch in dem Sinne, dass wenn ich jetzt auf den ersten Blick sage, ist jetzt nicht die, die ich gleich an der Bar ansprechen würde.
Aber wie geht das?
Auf den zweiten dann aber zu sagen, hey, ich finde trotzdem es mal angenehm zu schauen, was passiert, wenn ich meine Hand auf dein Bein lege oder so. Also ich glaube, dass das tatsächlich ja einerseits so eine Kopfsache ist, wo man sich so ein bisschen einfach von sich selber auch entkoppelt vielleicht und sich dann so reinfallen lässt in so eine Art Rausch. Mhm. Ja, es ist dann wirklich auch so eine Art Rausch, finde ich. Das andere ist, mir kommt rein körperlich tatsächlich etwas zugute, das ich auch gerne jetzt in dem öffentlichen Kontext erwähne, auch wenn das jetzt wieder eine kleine explizite Nummer ist.
Mhm. Darfst du gerne.
Das denke ich mir. Und zwar, ich glaube, ganz, ganz viele Männer, und zwar mehr als das wahrscheinlich auch zugeben würden, haben in jungen Jahren, also vor allem in jungen Jahren, das Problem, dass sie einfach zu schnell zum Höhepunkt kommen, zum Orgasmus kommen. Ja, das führt ja dann immer dazu, dass sie zu schnell fertig sind und die Frauen dann sagen, ja, wie, ich hätte jetzt noch gerne noch ein bisschen weiter gemacht, aber du bist ja schon fertig. Das hatte ich auch tendenziell oder ja über viele Jahre. Und das ist nicht angenehm, wenn man quasi beim Sex immer sozusagen auf der Bremse stehen muss. Mhm. So. Und jetzt kommt meine Hoffnungsbotschaft. in Bezug auf das Altern von Männern, wo es ja nicht so viele angenehme Aspekte gibt, aber das ist tatsächlich ein Aspekt, aus dem man was machen kann. Dieses schnelle Kommen, schnelle zum Höhepunkt kommen, verschwindet ab einem gewissen Alter von alleine. Mhm. Und wenn man dann aber das, was damit ja auch verbunden ist, nämlich diese extreme Erregbarkeit, die ich halt auch habe, oder diese extrem schnelle Erregbarkeit, wenn man die sich erhält durch körperliche Fitness, aber auch durch, durchaus auch durch Üben und sich drauf konzentrieren und so, mhm. Wenn einem das gelingt, dann kommst du tatsächlich als Mann in einen wunderbaren, idealen Zustand hinein, wo man eigentlich fast ansagen kann, ich hätte gern 2,5 Minuten oder ich hätte gern 63 Minuten oder 48 oder wie auch immer. Das kriege ich fast immer so genau auf den Punkt hin. Und das möchte ich jetzt nicht als Angeberei hier kundtun, sondern eigentlich nur so als Perspektive. Männer, man kann da ein bisschen was machen. Man kann da tatsächlich sich ein bisschen trainieren. Und wenn man in jungen Jahren das gerade geschilderte Problem hat, dann durchaus auch in dem Sinne, seid halt mal geduldig. Das wird schon ein bisschen, bleib aber dran. Ja, das gibt, da kann man schon auch Lebensphasen dann gewinnen für sich selber, die unglaublich spannend sind.
Wenn du jetzt gerade schon so auf spätere Lebensphasen schaust, stellen wir uns mal vor, du wärst jetzt schon so um die 70. Also glaubst du, du wirst so lange noch Callboy bleiben, wie es geht? Oder sagst du, nee, irgendwann reicht's auch?
Ich kann mir es ehrlich gesagt jetzt nicht vorstellen, dass ich das mit 70 immer noch mache. Ich kann es mir momentan ehrlich gesagt auch nicht mit 60 unbedingt vorstellen. Mhm. Andererseits habe ich am Anfang auch gedacht, naja, machst es mal ein halbes Jahr und dann schaust du weiter. Mittlerweile sind es doch viele Jahre geworden. Und deswegen, ich würde mal sagen, irgendwann sollte man einen für sich selber möglichst angenehmen Ausstieg aus der Sache finden. Aber ich bin mir nicht sicher, ich möchte keine Garantie dafür abgeben, dass das zu einem bestimmten Datum in der Zukunft der Fall ist.
Stellen wir uns aber mal kurz vor, du wärst jetzt an dem Punkt, wo du aufhörst, ob das jetzt mit 60 ist, mit 70 oder von mir aus mit 90, ganz egal. Wie würdest du dann gerne auf die Zeit zurückgucken, in der du Callboy gewesen bist?
Ich glaube auch, das ist der Klassiker, den viele sich für ihr Alter vornehmen und nicht alle schaffen das, nämlich das Gefühl zu sagen, ey, ich habe doch alles gemacht, was ich konnte. Ich habe alles mitgenommen in dem Sinne, auch in dem Sinne, dass ich niemandem etwas Schlechtes angetan habe, sondern im Gegenteil, ich habe mich bemüht, gut zu sein, und ich habe hier tatsächlich auch sexuell, denke ich mal, ein Leben leben dürfen, das nicht viele so machen können. Ich möchte dann eben in diesem Alter, das du ansprichst, nicht das Gefühl haben, ich bereue es irgendwo gezögert zu haben oder doch nicht, ja, also die Chance nicht wahrgenommen zu haben. Mhm. Also wenn man das schafft, dieses Gefühl zu haben, ich habe das gemacht, was ich wollte und mir fehlt nichts, ich glaube, dann ist gut.
Und vor allem hast du dann auch schon viele wertvolle Dienste geleistet bei deinen KundInnen, die sich freuen, im Mittelpunkt gestanden zu haben oder die dir ihre intimsten Gefühle und Geheimnisse mitgeteilt haben. Und das ist ja wirklich sehr, sehr wertvoll, was du da machst.
Also ich spreche halt in dem Sinne auch drüber, weil ich immer möchte, dass man halt sieht, was alles dahinter steht. Und dass es halt nicht nur, jetzt mal, ich zögere immer noch mit Stichwort explizit, aber ich sag's einfach mal, es ist keine Stellefickerei gegen Geld. Mhm. Gibt's sogar manche Frauen, die das tatsächlich so wollen, wie man den Männern immer unterstellt, dass sie es nur haben wollen würden, was aber auch nicht immer der Fall ist. Es ist da einfach viel, viel mehr dahinter, und deswegen versuche ich das halt auch so zu vermitteln. Aber man sollte halt auch keine doofen Vorurteile drüber verbreiten.
Voll. Noah Leo Lassalle, Callboy, Escortmann aus München und Wien, 49 Jahre. Vielen, vielen Dank, dass wir gesprochen haben. Du hast ja als Callboy angefangen, weil du ein spannendes Interview gelesen hast mit einem Callboy. Also ich muss sagen, ich bin sehr gespannt, was bei euch da draußen passiert, nachdem ihr diese Podcast-Folge gehört habt. Vielen Dank, Noah, dass wir gesprochen haben.
Wer dann Lust darauf hat, der soll einfach mal zugreifen. Und wer nicht, der soll bleiben, wo er ist.
So machen wir das. Danke dir, Noah.
Danke auch nochmal.
Jetzt zum Schluss blättern wir noch eben im Liebestagebuch von Pierre. Der ist zum ersten Mal auf einer Sexparty. Da sollen zuerst alle zusammen kuscheln, bevor es dann rund geht. Und für Pierre ist es so eine Mischung aus Aufregung, Neugierde und auch Überforderung. Er hätte nämlich da einen Vierer haben können zum Beispiel. Er entscheidet sich dann aber dagegen. Drei Männer und eine Frau, das fühlt sich für ihn irgendwie nicht richtig an. Stattdessen hat er Bock auf Sex mit seiner Freundin Nelly.
Und dann haben Nelly und ich dann für uns einfach entschieden, dass wir mal in die Play Area eingehen. Dann hast du halt um dich rum sehr viele verschiedene Eindrücke, die dann aber auch Lust auf Sex machen. Und so haben wir dann einfach uns erst dahingesetzt und dann selber angefangen, miteinander rumzumachen, was uns dann Schritt für Schritt zu Sex führte. Und das war voll schön, weil wir hatten einen wirklich auch sehr innigen Sex. Also wir haben uns, trotz dass wir so öffentlich waren, weil du hattest ja wie gesagt so Separés eigentlich, und wir hatten so eine öffentliche Lederbank im Durchgang einfach uns genommen. Und wir haben dann auch beobachten können, wie zum einen immer wieder Menschen an uns vorbeiliefen, wir dann aber auch irgendwann angefangen haben, Zuschauer richtig zu haben, die dann dabei standen und das beobachtet haben. Und da habe ich erst am Anfang gestutzt, weil ich so dachte, finde ich das jetzt gut? Können die nicht zumindest fragen nach, hey, ist es okay, wenn ich mir das jetzt anschaue? Auf der anderen Seite, wenn du dich schon in so den öffentlichen Bereich der Play Area begibst, dann musst du das Risiko, sag ich mal, mit eingehen, dass dir das passiert. Es war zu Beginn sehr ungewohnt und ich glaube, itself turnt mich nicht so sehr an, dass mich da Leute bei beobachten. Also da fände ich die Vorstellung hotter, wenn da noch ein anderes Pärchen irgendwie neben uns Sex hat und irgendwo wir uns in den Blicken treffen. Das fände ich wieder heiß. Aber wenn da jetzt, sorry, zwei Herren dastehen, Arme verschränkt, denkst du so, kommen dann bald noch die Bewertungskarten so, jo, hast du gut gemacht. Das finde ich jetzt nicht so antörend. Also das hat mir jetzt auch nicht viel gegeben und gibt mir auch nichts. Also insbesondere, wo wir in die Play-Area gegangen sind und dann das halt miterlebt haben, wie andere Menschen miteinander sexuell interaktiv waren, das ist schon ein harter Turn-on gewesen. Also es hat mir auch sehr gut gefallen. Die Soundkulisse, dieses alle leben sich frei sexuell aus, das hat schon was sehr, etwas sehr Antörnendes und macht auch Lust, selber aktiv zu werden. Du hast halt meistens 1-1-Konstellation gehabt, beziehungsweise das Polypaar dort, das war ein größeres Knäuel, was dann halt aus 3, 4, 5 Leuten waren, wo dann zwei davon miteinander Sex hatten, die anderen einfach nur sich massiert und gekuschelt haben. Und das ist auch so ein bisschen für mich der Kritikpunkt an dem Kinky Cuddling, weil das, was ich da gesehen habe, das habe ich mir vorgestellt für den Kinky Part. Also wir müssen jetzt nicht alle miteinander schlafen und eine große glückliche Orgie sein, darum geht's nicht. Aber ich glaube, ich persönlich hätte mich gefreut, wenn das noch ein bisschen mehr angeleitet worden wäre, dass du halt nochmal eine Kuschelrunde hast, die dann aber nicht mehr alles ausschließt. Ich glaube, sowas fände ich dann nochmal sehr spannend, einfach auch nochmal andere Leute kennenzulernen. Und es ist halt ein sehr schöner Anlass, konsensuell, sexuell sich einfach mal auszuleben in einem wirklich schönen Environment, wo du dich auch sicher fühlst, wo du auch dich respektiert fühlst. Und gerade wenn du einfach mal Lust auf Sex hast, nicht auf Dating-App, whatever, in einer Bar erstmal ansprechen, sondern einfach, ich habe jetzt einfach mal Lust, mich konsensuell schön auszuleben, ist das halt ein Mega-Event, wo du einfach mal frei leben kannst. Es muss nichts passieren, das ist allen klar. Du weißt aber, sie haben alle irgendwo Bock drauf. Also ich habe da drin wirklich BDSM-like Thematiken gesehen, wo halt auch sehr harter Sex teilweise stattgefunden hat, bis hin zu das Pärchen, was sich einfach da drin geliebt hat, war alles vorhanden. Und das habe ich auch sehr genossen, dass das so möglich war und so nebeneinander existierend war und wirklich niemand da drin sich unbedingt unwohl gefühlt hat. Finde ich sehr schön. Und das war die erste Kinky-Erfahrung und die Kinky-Cuddling-Party.
Danke an Pierre für dieses Liebestagebuch. Richtige Gelegenheit, jetzt hier nochmal kurz unsere E-Mail zu droppen, falls ihr auch mal Lust habt, so ein Liebestagebuch an uns zu schicken. Oder vielleicht habt ihr auch noch Gedanken zum Gespräch vorhin mit Callboy Noah Leo Lasalle. Stabiler Name auch, oder? Noah Leo Lasalle. Dann schreibt so oder so gerne mal an liebe@deutschlandfunknova.de. Oder wenn ihr sonst dem Team von Eine Stunde Liebe was sagen wollt, vielleicht habt ihr auch ein Thema für uns oder ihr überlegt, jetzt nach dieser Folge tatsächlich auch Callboy zu werden, dann sagt mir das mal gerne, schickt es gerne rüber an liebe@deutschlandfunknova.de. Danke euch fürs Zuhören. Ich bin Gero Simone. Macht's gut und habt euch lieb.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.